Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir, und wir dürfen nachher auf jeden Fall nochmal die Schmidt-Brüder mehr genießen. Wir haben nur gedacht, wir stellen den Input an den Anfang, damit wir danach noch ausführlich Zeit zum Lobpreisen haben. Und ich möchte auch direkt steil einsteigen in mein Thema heute, das ich genannt habe, Jeremia und das Leid. Und ich muss zugeben, das ist nicht unbedingt vielleicht der ansprechendste Titel, aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten mich mit den Klageliedern beschäftigt, und ich war wirklich zutiefst berührt, wie der Prophet Jeremia, der diese Klagelieder geschrieben hat, mit diesem Leid, mit dem er ausgesetzt war, umgegangen ist. Und in diese Reaktion von ihm möchte ich euch mal mit hineinnehmen, weil das echt so ein Vorbild geworden ist für mich. Also der Jeremia, der musste miterleben, wie seine Stadt Jerusalem, in der er gewirkt und gelebt hat, belagert worden ist und dann von Feinden zerstört worden ist. Und wir haben dieses Vorrecht, dass er seine ganzen Gefühle, all das, was er erlebt, seine Gedanken wirklich sehr ausführlich uns ausdrückt. Also wahrscheinlich ist kein anderer Autor der Bibel so offen in seinen Gefühlen, das mitzuteilen wie Jeremia. Es ist wirklich sehr faszinierend. Also ich muss sagen, ich war noch nie solchem Leid ausgesetzt wie Jeremia. Ich denke, Leute in der Ukraine oder auch in Syrien, die wissen, wovon er schreibt. Die erleben auch gerade aktuell, wie ihre Städte zerstört werden. Und doch bin ich davon überzeugt, jeder von uns ist in seinem Leben irgendwann irgendeinem Leid ausgesetzt. Ob das jetzt der Tod von irgendwelchen geliebten Menschen ist, schweren Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Geldnöten, jeder von uns ist konfrontiert mit schwierigen Situationen, und darin ist uns der Jeremia einfach ein Vorbild, und das möchte ich mal mit euch betrachten. Ich gebe euch ein bisschen Hintergrundwissen, und zwar erstmal die Klagelieder kennt vielleicht nicht jeder. Die stehen im Alten Testament direkt hinter dem Propheten Jeremia, sind höchstwahrscheinlich von ihm geschrieben worden. Und die bestehen aus 5 Kapiteln, und das sind so Leichenlieder, sagt man dazu. Das war damals in der Kultur total üblich, wenn jemand gestorben ist oder irgendein schlimmes Unglück passiert ist, dass man lauthals geklagt hat. Also man hat geschrien, man hat den Namen von dem Toten ausgerufen, man hat geweint, man hat seine Kleider zerrissen, seine Asche über sein Haupt geschmissen oder sich sogar in Asche gelegt. Das war alles so ein sehr emotionaler Ausdruck von Leid. Und bei sehr wichtigen Persönlichkeiten oder im großen Unglück war es auch sehr üblich, dass man halt so Lieder geschrieben hat, die dann immer wieder gesungen worden sind. Und das sind genau solche Lieder, die der Jeremia dort geschrieben hat. Genau, manchmal hat man sogar noch extra Klageweiber angestellt, die dann mit den Angehörigen mitgeschrien und mitgeklagt haben. Also es war ein ganz anderer Ausdruck, als wir jetzt in unserer Kultur mit Leid umgehen. Also bei uns kenne ich das so, wenn ein Angehöriger gestorben ist, ist man sehr respektvoll, man trägt das so für sich aus, vielleicht noch im Kreise der Angehörigen, man traut sich fast nicht der Familie sie anzusprechen, weil man so viel Respekt hat. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht über diese Art von Klagen, wie die das machen im Orient. Und ich habe gedacht, das ist, glaube ich, psychologisch sehr wertvoll, wie die das machen, weil die lassen wirklich ihren ganzen Schmerz raus. Ihre Trauer, ihren Zweifel, das ist wie wenn sie das alles rauslassen und dann nichts zurückbleibt. Also ich habe mir das vorgestellt, wie wenn wir so ein Gefäß sind als Menschen, und wir sind voll in unserer Seele mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen, positiv wie negativ. Und der Heilige Geist ist aber auch in uns, und der will uns ja immer wieder neu füllen. Und wenn jetzt aber wir voll sind mit Schmerz, mit Trauer, dann ist es so, wie wenn wir diesen Heiligen Geist, diesen Ausfluss verstopfen und der uns nicht wieder neu füllen kann. Und mit der Zeit ist das dann wie abgestandenes Wasser. Das fängt dann irgendwann an zu stinken. Da kommt vielleicht Gram, Zorn, ist dann in uns und kommt nicht raus. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wie die das machen, dass sie so wie ihr Gefäß ausschütten, rauslassen ihre Emotionen und das dann wieder leer ist, dass der Heilige Geist kommen kann und uns wieder neu füllen kann mit dem Trost Gottes, den er uns geben will, Freude, Friede, all das. Also so habe ich mir das vorgestellt, dass das, glaube ich, echt eine ziemlich gute Sache ist, wie die klagen, auch wenn das für uns so ein bisschen befremdlich ist. Genau, und der Jeremia, der beschreibt in diesen Klageliedern sehr poetisch seine Trauer über diesen Zusammenbruch, die Zerstörung Jerusalems. Also darum geht es in den Klageliedern. Man merkt es zum Beispiel auch im dritten Kapitel von den Klageliedern, merkt man, wie Jeremia plötzlich auch wieder hoffnungsvoll wird. Da kommen dann Zeilen, Worte, die wieder Hoffnung und Vertrauen auf Gott ausdrücken. So ein bisschen historischer Hintergrund, es geht ja um die Stadt Jerusalem. Jerusalem war die von Gott auserwählte Hauptstadt Israels und nach der Reichsteilung dann auch von Juda, von dem Südreich. Und sie hatte ihren Höhepunkt um 1000 vor Christus unter der Königsherrschaft von David und Salomo. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte, wie Salomo diesen prächtigen Tempel baut aus den besten Materialien, Gold verziert, er baut sich selber Paläste, befestigt diese Stadt. Also diese Stadt galt als eigentlich uneinnehmbar, so super Schutzmauern hatte die. Sie war reich, sie war berühmt, sie war wirtschaftlich, politisch interessant für die ganzen anderen Nachbarvölker, bedeutungsvoll, einflussreich. Also so, das war mal so der Ausgang und er beschreibt es, Jerusalem war die Schönheit, Vollendung und Wonne der Erde. So beschreibt er diese Stadt. Da merkt man auch so seine enge Beziehung zu dieser Stadt. Genau, in den folgenden 400 Jahren hat dieser Einfluss immer mehr nachgelassen. Es gab Könige, die waren entweder gottesfürchtig oder nicht gottesfürchtig, sehr unterschiedlich. Es gab Zeiten des Friedens, es gab Zeiten, wo die Stadt, das Land von Feinden belagert worden ist, bedroht worden ist. Es gab Hungersnöte, Dürre, Seuchen, es gab alles. Bis es dann im Jahr 587, 86 vor Christus zum totalen Tiefpunkt kam, wo diese Stadt zerstört worden ist, 2 Jahre belagert von Babylon und dann total platt gemacht worden ist. Das mal so als historischen Hintergrund. Und warum ist das alles passiert? Es war ein Gericht Gottes, sagt die Bibel, und zwar aufgrund der großen Schuld Jerusalems. Jeremia beschreibt, dass das Volk gegen Gott widerspenstig und treulos war. Sie haben Götzendienst gehalten, sie haben falschen Propheten geglaubt. Die Propheten haben die Könige, die Herrscher nicht auf ihre Sünden hingewiesen und zur Buße gerufen, sondern haben Lüge prophezeit. Es war auch die Priesterschaft sündig. Die haben im Tempel Gottes sogar Götzendienst gehalten und haben auch die Gerechten ermordet. Also zum Beispiel ist der Prophet Uria, der zur gleichen Zeit tätig war wie Jeremia, gnadenlos von denen ermordet worden, weil er zu Buße gerufen hat und sie darauf hingewiesen hat, was sie denn falsch machen. Sie haben das Recht gebeugt, was Gott ja immer ein großes Anliegen war, dass man Witwen, Waisen, die Armen und Schwachen, dass man denen hilft und sie haben eher die übervorteilt, dass es ihnen noch schlechter ging. Und letztendlich sagt Jeremia, die Sünde Jerusalems war sogar größer als die Sünde Sodoms. Deswegen kam dieses Gericht Gottes und das sah so aus, nämlich in Feuer. Jerusalem ist bis auf die Grundmauern runtergebrannt, viele Krankheiten kamen, es wurde 2 Jahre belagert. Und dadurch kam natürlich Hungersnot, die Landwirtschaft wurde komplett zerstört, dadurch gab es Hunger, Tod. Ein Großteil der Bevölkerung ist ins Exil geführt worden und darunter auch der damalige König. Und deswegen ist auch die Königsherrschaft dann zu diesem Zeitpunkt aus Israel weggegangen und auch der religiöse Kult ist beendet worden, weil ja der Tempel total zerstört worden ist. Und letztendlich, das Schlimmste, Gott hat seine Herrlichkeit, seine Gegenwart aus dieser Stadt, aus diesem Land zurückgezogen. Das war das Gericht Gottes und inmitten dem sitzt Jeremia in der Belagerung, wie die Feinde diese Stadt zerstören. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie er damit umgeht. habe jetzt ein bisschen modernere Bilder ausgesucht, weil uns das jetzt auch betrifft. Also ich möchte es jetzt wirklich auch in unsere heutige Zeit hineinleiten. Also der Jeremia, der ist treu geblieben. Er ist sehr, sehr früh, sehr jung zum Propheten berufen worden und hat über 50 Jahre lang unter 5 Königen immer wieder zur Buße aufgerufen. Und er ist teilweise gehört worden von den Königen, aber teilweise schlimmstens verfolgt worden. Also er ist gesteinigt worden, er wurde eingemauert, in Ketten gelegt, er hat Hunger gelitten über längere Zeit. Und trotz dieser persönlichen Verfolgung hat er sich niemals abgewendet, hat immer zu Gott geschrien, hat sich niemals von diesem Volk abgewendet, sondern sich trotzdem identifiziert, ist einfach treu geblieben in dieser Zeit. Also die Fürbitter, die kennen das bestimmt, ne? Wenn wir für Deutschland beten, ist das so ein gängiger Titel, wir identifizieren uns mit der Schuld unseres Volkes. Genau das hat er auch gemacht, er hat nicht gesagt, die anderen sind schuld, ich war ja gehorsam, sondern wir als Volk Israel, wir sind schuldig geworden. Und er hat nie aufgehört, trotzdem für dieses Volk auch zu bitten. Also er war sehr verzweifelt zwischendurch. Man liest im Jeremia, wie er zwischendurch den Tag seiner Geburt verflucht, gesagt, wäre ich bloß nicht geboren oder, oh, ist es weg. Okay, also er verflucht den Tag seiner Geburt, er wollte seinen Auftrag als Prophet ablehnen. Er hat gesagt, ich will aufhören zu prophezeien, aber in meinem Herzen brennt es wie Feuer. Also da war dieser starke Auftrag Gottes, dass er gar nicht aufhören konnte, obwohl er wollte. Genau, also er hat auch dann mitgelitten. Er ist nicht aus der Stadt geflohen, obwohl er ja wusste, was auf ihn zukommt, sondern er hat gesagt, ich bleibe da in dieser Stadt. Und hat die ganzen Konsequenzen dieser Schuld mitgetragen. Er ist unglaublich treu geblieben. Das ist auch meine Frage an uns heute. Wie treu sind wir denn, wenn es Schwierigkeiten gibt? In unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserem Team. Schmeißen wir gleich das Handtuch oder sagen wir, nee, wir halten durch. Wir wissen, Gott hat uns hier hingestellt. Wir beten weiter. Wir stehen dazu, auch wenn Sachen nicht gut laufen. So mal so eine Rückfrage an uns, ne? Bleiben wir auch treu, auch wenn es schwierig wird, wenn Leiden da sind, wenn vielleicht Sünde sogar da ist, bleiben wir trotzdem treu. Eine zweite Reaktion Jeremias war, dass er nicht aufgehört hat, mit Gott zu sprechen. Er beschreibt das so, es hat sich angefühlt, wie wenn sich Gott in eine Wolke gehüllt hat und die Gebete nicht mehr durchdringen. Ich kenne das, so viele Leute haben schon gesagt, ach, ich gehe nicht in den Gottesdienst mehr oder in den Hauskreis, das bringt mir nichts, ich fühle nicht, dass Gott da ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das für Jeremia da auch nicht angefühlt hat, als wenn Gott da ist, so beschreibt er das. Und trotzdem hat er nicht aufgehört, mit Gott zu sprechen. Er hat sich an ihn gewandt, er hat an ihn geklagt, sein Leid rausgelassen und nicht bei anderen. Er hat sich nicht an andere Völker, anderen Götzen, anderen Menschen zugewandt, sondern an Gott persönlich. Er wendet sich nicht ab von ihm. Er klagt und beschreibt ausführlich sein Elend. Also ausführlich erzählt er Gott, was er sieht an Schrecken. Er beschreibt ihm seine Gefühle, seine Verzweiflung. All das drückt er direkt aus. Und er ermutigt auch das Volk Gottes, ihn anzuflehen, Gott anzuflehen, bis er denn endlich hilft. Also er will auch das Volk mitnehmen, mitziehen. Genau, also er bricht niemals die Kommunikation ab. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die hat in den letzten 2 Jahren, waren alle 5 ihrer Familienmitglieder in Lebensgefahr. Es sind 2 schreckliche Verkehrsunfälle passiert, mit langen Genesungszeiten und auch mit lebenslangen körperlichen Folgen, ein Suizidversuch in der Familie, und sie hat gesagt, weißt, wir konnten nicht mehr, wir hatten keine Zeit mehr zum Aufarbeiten, eins kam nach dem anderen, ich konnte dann einfach nicht mehr beten. Und genauso macht das Jeremia eben nicht. Er hört nicht auf zu beten, sondern wendet sich weiter an Gott. Und auch die Frage an uns, wie geht es uns, wenn es uns schlecht geht? Ne? Wenden wir uns anderen Hilfen zu oder bleiben wir an Gott dran, auch wenn wir es nicht fühlen, dass sich das nicht anspürt, wenn wir jetzt sofort den Frieden Gottes empfinden oder sehen? Bleiben wir dran? Eine dritte Reaktion ist, dass sich Jeremia erinnert. Er erinnert sich an die persönlichen Gnadenerweise, die er von Gott empfangen hat. Er schreibt: Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Steht in Klagelieder 3, 21 bis 26. Also seine persönlichen Erlebnisse mit Gott holt er hervor in diesem Leid. Dann erinnert er sich an Gottes Charakter. Er weiß, Gott ist treu. Er liebt, er ist gnädig und erbarmend und er hat keinen Gefallen an der Bestrafung der Gottlosen. Daran erinnert sich an Gottes Charakter, wie er ist. Und er erinnert sich daran, was Gott verheißen hat. Er wusste, Gott hat seinen Zorn Grenzen gesetzt, im Maß und auch in der Zeit. Er wusste sehr genau, Gott hat prophezeit, ihr werdet 70 Jahre ins Exil gehen und dann werdet ihr in dieses Land wieder zurückkommen. Das hat Jeremia schon gewusst. Und darauf hat er sich besonnen, hat sich daran erinnert. Also er glaubt Gott mehr als den Umständen. Dieses Erinnern, wer ist Gott, wie ist sein Charakter, was sind seine Verheißungen, das ist eine Riesenhilfe, wenn es uns mal nicht gut geht. Und der Feind versucht uns ja auch da abzulenken, ne? So wie bei Adam und Eva schon, sollte Gott gesagt haben. Da ist er ganz schnell dran, uns in eine Verwirrung und Verführung zu führen. Genau, also ich denke, das ist ein Riesenknackpunkt, da dran zu bleiben, ne? Uns erinnern, wer ist Gott? Kennen wir Gott? Und als letztes, Jeremia tut Buße. Er sagt ganz klar, wir haben die Treue gebrochen und sind widerspenstig gewesen, aber du hast nicht vergeben. Das steht auch in den Klageliedern 3, 42 bis 43. Er erkennt die Schuld an. Er sucht keine faulen Ausreden oder schiebt die Schuld auf andere oder scheint sie zu verharmlosen, sagt, ist ja gar nicht so schlimm alles, sondern er ist ehrlich vor Gott, demütig und erkennt an, dass die Strafe verdient ist. Er sagt, Gott hat fair gehandelt, weil er nämlich die Konsequenzen vorher angekündigt hat. Er schreibt, getan hat der Herr, was er sich vorgenommen hatte. Er hat sein Wort zur Vollendung gebracht, das er von den Tagen der Vorzeit her entboten hatte. Und gleichzeitig ruft er auch sein Volk zur Buße auf und sagt, hey, wir müssen zusammen Buße tun. Wir müssen umkehren. Er sagt, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Also er stellt sich mutig dieser Korrektur Gottes, versucht sich nicht da irgendwie drumherum zu schlängeln, sondern ist ehrlich vor Gott. Diesen Lebensstil nennt man auch Heiligung. Er ist bereit, sich dieser Heiligung zu unterwerfen. Ich habe da nochmal das... Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Und ich würde jetzt auch gerne, wenn wir noch in die Lobpreiszeit gehen, euch ermutigen, auch unser Herz zum Himmel zu erheben, zu Gott und unser Herz so durchleuchten zu lassen, wie auf dem Bild vom Heiligen Geist und uns selber so zu prüfen, wo stehen wir denn? Wie steht es mit meiner Treue zu Gott, zu meiner Treue zu meinen Geschwistern und zu meiner Treue zu meinem Auftrag? Bin ich da noch dran, auch wenn es schwierig wird? Gibt es da vielleicht Entscheidungen zu treffen? Oder wie sieht es mit meiner Kommunikation mit Gott, zu Gott aus? Klage ich immer nur über Gott bei anderen und sage, ich verstehe es nicht, wie Gott handelt, wie kann er nur so ungerecht sein? Oder wende ich mich direkt an ihn und sage, Herr, ich verstehe dich nicht, ich verstehe dein Handeln nicht, prüf du mein Herz, erklär es mir. Oder wie sieht es mit meinem Vertrauen in Gottes Wesen und in seine Verheißungen aus? Weiß ich denn überhaupt, wer Gott ist? Kenne ich ihn in seinen Wesensarten? Was hat er mir verheißen? Kenne ich sein Wort aus der Bibel? Kenne ich meine persönlichen Verheißungen für mein Leben? Kann ich mich drauf stellen, wenn es mir gerade nicht gut geht? Also das dürft ihr mal so ein bisschen vor Gott bewegen, wenn ihr möchtet, in der folgenden Zeit. Genau. Daniel.